Hi, mein Name ist Jakob.
Hi, mein Name ist Anton. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler. Und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Jakob und Anton. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hallo Jakob.
Hallo, willkommen zurück.
Willkommen zu der dritten Folge der fünften Staffel.
Fast die Hälfte schon, oder?
Fast die Hälfte der Staffel. Ja, genau. Und deswegen würde ich sagen, geht es auch gleich sofort los mit der neuen Folge. Aber bevor ich an deinen Lippen hänge, haben wir noch was vor. Und zwar müssen wir ja Jakob erstmal klären, worum es in der letzten Folge ging.
Vor zwei Wochen hattest du ein sehr interessantes Thema vorbereitet. Du hast nämlich über den Moral Foreign Language Effekt geredet, den Effekt, den Fremdsprachen auf unsere moralischen oder ethischen Entscheidungen haben können. So ein Effekt wurde nämlich festgestellt und du hast das ein bisschen für uns vorgestellt, aber auch diskutiert und eingeordnet und uns auch gesagt, naja, übertreiben sollte man es jetzt nicht. Man ist jetzt nicht wie ausgewechselt, nur wenn man in einer Fremdsprache spricht. Aber es gibt einen Effekt. Anton, ich habe eine kleine Gegenfrage vorbereitet. Nämlich, hast du zu deiner interessanten Folge von letzter Woche Feedback bekommen von unseren lieben Hörerinnen und Hörern?
Ja, in der Tat. Wir haben ein paar Rückmeldungen bekommen und die möchte ich gerne mit dir, Jakob, und mit euch da draußen allen teilen. Und zwar hat uns Emilia gleich am Tag der Veröffentlichung geschrieben und meinte auf Spotify, einen schöneren Start in den Freitag kann ich mir nicht vorstellen. Danke für diese spannende Folge, wieder was Neues gelernt. Danke dir für diesen tollen Kommentar, Emilia.
Dankeschön.
Und auch am gleichen Tag der Veröffentlichung hat Sylvie geschrieben und meinte einfach nur mindblowing. Danke für die Folge.
Sehr schön, sehr gut.
Und darüber hinaus hat Marti uns geschrieben und sie hat geschrieben und gesagt, dass es eine coole Folge sei und hat eine persönliche anekdotische Evidenz mitgebracht. Sie schreibt, Deutsch ist meine Erstsprache. Andere Sprachen spreche ich ebenfalls fließend, habe in den jeweiligen Ländern gelebt und kenne die sozialen Normen. Nur in den Fremdsprachen benutze ich viele Kraftausdrücke und Schimpfwörter. Auf Deutsch finde ich das viel vulgärer. Ihre Theorie ist, erstens, irgendwie ist es befreiender und gefühlt weiter weg. Also wie wir auch gesagt haben, ne, dieser typische Effekt des Verlustes aller Hemmungen, was die Normen angeht in der Fremdsprache.
Ja.
Und die zweite Erklärung, die sie mitbringt, ist, da andere wissen, wo sie herkommt, nimmt sie sich auch diese Narrenfreiheit heraus und andere finden das dann eher lustig, dass sie in der Fremdsprache auch diese vulgären Ausdrücke benutzt. Und ich würde sagen, gut möglich.
Ich würde auch sagen, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, weil ich glaube, eine ähnliche Tendenz bei mir festzustellen.
Aber auf jeden Fall cool, dass ihr uns geschrieben habt. Wir freuen uns immer über Feedback und das wäre es auch schon für diese Woche zu dieser Folge.
Wunderbar. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich mich nach vorne beuge zum Mikro.
Und ich mich zurücklehne.
Und dir mein vorbereitetes Thema präsentiere, lieber Anton.
Oh, ich bin so gespannt. Hau raus. Ich bin gespannt und bereit vor allem.
Okay, wunderbar. Ich habe direkt eine Frage an dich. Anton, was haben die drei folgenden Aussprüche miteinander gemeinsam? Einmal das Wort Abracadabra, dann die lateinische Formel Expecto Patronum, die Harry Potter ja öfter mal ruft, und Bibi Blocksbergs kleines Gedicht Ene mene mai, flieg los Kartoffelbrei. Hex, Hex.
Also verschiedene Sprachen.
Stimmt. Kleiner Tipp. Alle der drei Aussprüche haben einen bestimmten Zweck.
Es ist nicht Onomatopoesie.
Nein.
Weil
es ist nicht die Lautmalerei.
Lautmalerei, nein. Genau. Es sind aber alles Neologismen, also Wortneuschöpfungen.
Nee, stimmt so nicht. Also Expecto Patronum ist einfach ein lateinischer Satz.
Mhm.
Abracadabra ist auch ein sehr altes Wort. Was sind denn das für Leute, die sagen?
Na, so eher Magier?
Ja.
Zauberer?
Ganz genau.
Die etwas sagen und dann passiert damit was. Also sie handeln mit Sprache in diesem Kontext.
Oh, ja.
Ja, sie rufen etwas aus und dann folgt daraus eine tatsächliche Handlung in der Welt, weil zum Beispiel irgendeine magische Sache passiert.
Und was sind das dann für Aussprüche? Das sind Zaubersprüche.
Oh, das sind, ja, na gut, okay, das sind Zaubersprüche, ja, okay.
Und bevor ich dir verrate, worum es heute geht, machen wir einen kleinen Exkurs, lieber Anton.
Aha.
Denn abgesehen von Abracadabra, denn dieses Wort hat nämlich tatsächlich einen authentischen historischen Ursprung in quasi magischen Kontexten, back in the days, als man eben noch an Magie geglaubt hat, sind die anderen beiden Sprüche, also von Harry Potter und von Bibi Blocksberg, ausgedacht, fiktiv, wie du es gesagt hast.
Ja.
Und alle drei von diesen Sprüchen, die werden heutzutage vielleicht eben mal zum Spaß gebraucht, aber ja nicht wirklich mit der Absicht zu zaubern.
Mhm. Ich weiß ganz genau, worum es heute gehen
Denn
wird.
Du musst noch warten.
Ja.
Denn in unserem modernen Weltbild des Naturalismus, da hat Zauberei keinen Platz. Der Naturalismus,
leider.
Und zwar der philosophische Naturalismus, nicht der literarische Naturalismus, der geht nämlich davon aus, dass alles Natur ist. Das heißt, dass alles durch natürliche Ursachen erklärbar ist und natürliche Ursachen müssen immer irgendwie beobachtet oder erfahren oder gemessen werden können. Mhm. Es gibt also nichts Übernatürliches. Es gibt
keinen Platz für Magie.
Natürliches. Das heißt, in unserer Welt, so wie wir auf die Welt gucken, Anton, gibt es keinen Platz für Magie. Die Welt ist entzaubert, könnte man sagen. Das ist eine Anspielung auf einen Ausspruch von Max Weber, die Entzauberung der Welt.
Was für ein pessimistischer Start in diese Folge.
Und diese grundständige Idee des Naturalismus, die ist Teil des Fundaments, auf dem sich eben dein und mein Weltbild und auch das Weltbild vieler anderer Menschen heutzutage aufgebaut hat. Und auf diesem Fundament steht auch die moderne Wissenschaft. Und mit Hilfe dieses Fundaments konnte die moderne Wissenschaft unglaubliche Erkenntnisse über diese Welt erzielen. Auch wir handeln natürlich nach diesen Grundsätzen.
Na klar.
Aber in der Vormoderne, da war das natürlich noch ein bisschen anders. Da gab es andere Weltanschauungen, die vorherrschend waren. Und im christlich geprägten Mittelalter war das Übernatürliche sehr real für die Menschen. Und die Grenze zwischen Glaube und Aberglaube, die gab es noch nicht. Zauberei und Magie waren nicht nur real, sondern auch absolut im Rahmen des Machbaren. Wenn man die richtigen Worte wusste. Und dass wir heute die richtigen Worte noch wissen, Anton, das liegt nicht an schreibwütigen Hexen und federschwingenden Zauberlehrlingen, sondern an gelehrsamen Mönchen, die diese Sprüche wahrscheinlich interessant fanden und vielleicht sogar selbst an sie glaubten. Wir reden vom frühen Mittelalter und das ist eine Zeit, Zitat, in der magische und medizinische Praktiken sich als prinzipiell gleichwertig erwiesen. Zitat Ende. Das ist ein Zitat von Wolfgang Beck, dessen Werke in den Shownotes auch verlinkt sind. Anton, heute geht es um althochdeutsche Zaubersprüche.
Ich wusste es. Ich wusste es.
Und von denen ist eine ganze Reihe überliefert. Hast du Lust auf eine Kostprobe?
Aber nur, wenn du mir was von Merseburger Zaubersprüchen erzählst.
Ich erzähle dir heute was von den Merseburger Zaubersprüchen, aber du wirst noch viel mehr hören.
Wunderbar.
Bevor wir jetzt gleich in den ersten Zauberspruch reinhören, möchte ich einen riesengroßen Dank an Lisa Dücker aussprechen, die sich bereit erklärt hat, diesen Zauberspruch für uns einzusprechen.
Wow.
Lisa Dücker ist eine Kollegin von uns, also eine Sprachwissenschaftlerin. Anton und ich kennen sie. Und Lisa arbeitet im Deutschen Sprachatlas in Marburg. Und neulich haben wir auf einer Tagung ein bisschen über Zaubersprüche geredet. Und ich dachte mir, Mensch, das wäre doch nett, wenn sie uns ihre Stimme leihen würde. Und zu meiner großen Freude und ich glaube zu der Freude aller, hat sie sich bereit erklärt, für uns diese Zaubersprüche einzusprechen.
Ach, wie schön. Das ist cool. Danke.
Und ich möchte noch eine letzte Sache sagen. Lisa hat zusammen mit einer sprachwissenschaftlichen Freundin einen linguistischen Blog. Dieser Blog nennt sich Die Zwiebel. Und ich habe euch diesen Blog mal in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Es gibt da, ich würde sagen, zig Themen, hunderte Themen vielleicht schon, die die beiden schon bearbeitet haben, zu denen die beiden schon was veröffentlicht haben.
Ja.
Und
ja,
das Schöne ist, es ist ja ein Blog, das heißt, es ist ein kleines Lesen, aber ein großes Aha.
Aha.
Okay, und jetzt lasst uns in einen originalen althochdeutschen Zauberspruch reinhören.
Fålende wodan, foranzi holza. Duarte mobaldares volans in fuas berenkid, to beg volen sint gud suna era suista, to beg volen fria, vola era suista, to beg volen vodan, so he vola conda, so se ben renki, so se blua trenki, so se liri renki, ben si bena, blua zi blua, da lizi geliden, so se gelimi da sin.
Ja, also großartige Aufnahme. Ich als Nicht-Experte des Althochdeutschen würde sagen, wunderbare Aussprache. Also so stelle ich mir das auf jeden Fall vor.
Das war der sogenannte zweite Merseburger Zauberspruch, der in einem mitteldeutschen Dialekt des Althochdeutschen verfasst wurde. Und ich übersetze ihn mal für euch. Haben ja jetzt wahrscheinlich gerne nicht alle verstanden. Und für alle Übersetzungen in dieser Folge benutze ich Stefan Müllers althochdeutsche Literatur. Das ist so ein relativ kleines Reklambuch, aber vollgepackt mit althochdeutschen Texten und deren neuhochdeutscher Übersetzung. Fohl und Wodan fuhren in den Wald. Da wurde dem Fohlen des Balders sein Fuß verrenkt. Da beschwor ihn Sintgund und Sunna, ihre Schwester. Da beschwor ihn Freya und Voller, ihre Schwester. Da beschwor ihn Wotan, so gut er konnte. Wie Knochenverrenkung, so Blutverrenkung, so Gliederverrenkung. Knochen zu Knochen, Blut zu Blut, Glied zu Glied, auf das sie zusammengefügt seien.
Ja, was möchte man mit diesem Zauberspruch eigentlich beschwören?
Anton, das wäre meine nächste Frage gewesen. Kannst du dir vorstellen, was der Zweck dieses Zauberspruchs war? Was wollten die Menschen mit dieser Beschwörung bewirken?
Blut zu Blute.
Dem Fohlen des Balders wird sein Fuß verrenkt.
Ah.
Im Folgenden wird versucht, diese Fußverrenkung, mit Verrenkung gemeint ist, zu heilen. Es ist also ein Heilzauber, von einer gebrochenen oder eben einer verrenkten Gliedmaße.
Also das ist ein perfektes Beispiel für diese Kombination, von der du vorher gesprochen hast, wo die Grenze zwischen Medizin und Zauberei ja eigentlich gar nicht mehr so wirklich da ist. Mit Zauberei heilt man.
Ganz genau so ist es. Viele Zaubersprüche waren Heilsprüche. Mhm. Und mit Verrenkung, ihr dürft euch jetzt nicht eine moderne medizinische Verrenkung vorstellen, sondern das, wir wissen nicht ganz genau, was es, was damit gemeint ist. Also irgendeine Art von Verletzung. Also in der Übersetzung steht ja auch Knochenverrenkung, Blutverrenkung, Gliederverrenkung. Also eine Blutverrenkung macht im heutigen Sinne des Wortes ja gar keinen Sinn. Man wüsste nicht, was es ist. Und dieser zweite Merseburger Zauberspruch, es gibt natürlich auch noch einen ersten, über den spreche ich aber heute nicht. Und dieser zweite, das ist der einzige althochdeutsche Zauberspruch, in dem germanische Gottheiten auftauchen. Habt ihr vielleicht gehört? Fohl und Wodan, die fuhren in den Wald. Baldr war anscheinend auch dabei, denn der Fuß seines Fohlens, also seines Pferdes, der verrenkt.
Ja, ja.
Und Baldr ist auch ein Gott, den wir kennen, ein germanischer Gott. Sintgund und Sunna sind dabei, Freier und Voller. Und dann kommt wieder Wodan vor. Diese Erwähnung germanischer Gottheiten, das macht diesen Zauberspruch schon ziemlich einzigartig. Denn zu der Zeit, als das Althochdeutsche geschrieben wurde, also als man angefangen hat, Althochdeutsch zu schreiben, da war die Gesellschaft bereits christianisiert. Das heißt, alte germanische Glaubenskultur, die wurde zu der Zeit nicht mehr wirklich weiter gepflegt oder aufrechterhalten. Aber diese Zaubersprüche, die haben es eben überlebt. Und diese Götternamen, die können wir eben in Verbindung setzen, teilweise mit uns bekannten Gottheiten aus der überlieferten nordgermanischen Mythologie. Also Wodan ist Odin oder Baldr ist Baldr. Teils gibt es in diesem zweiten Merseburger Zauberspruch aber auch Erwähnungen von mutmaßlich Gottheiten, die nirgendwo sonst jemals erwähnt werden. Also die in der Überlieferung sonst nicht auftauchen. Zum Beispiel Fohl und Wodan fuhren in den Wald und auch Sintgund, Sintgund, die Schwester von Sunna. Wir wissen nicht so genau, wer das ist. Also prinzipiell hat dieser zweite Merseburger Zauberspruch einen relativ hohen Aussagewert über die kontinentalgermanische Mythologie, also eben nicht das Nordgermanische, nicht über nordgermanische Mythologie, über die wir dank der isländischen Überlieferung ein bisschen mehr wissen. Aber wir können es trotzdem nicht so richtig deuten. Also wir haben nichts, womit wir es in den Kontext setzen können. Wir wissen nicht, ob Sintgund jetzt eine zufällige Erwähnung ist oder ob das wirklich eine feste Person im Götterkanon der GermanInnen irgendwie war. Das können wir einfach nicht sagen. Auch in dieser kleinen Geschichte davor, das ist die sogenannte Historiola, diese kleine Geschichte, ja, Fohl und Wodan, die gehen in den Wald, dann verrenkt sich das Fohlen und so weiter. Da wissen wir nicht, referiert die jetzt auf einen bestehenden germanischen Mythos oder ist es einfach eine konstruierte Erzählung, die eben für diesen bestimmten Zauberzweck, nämlich die Heilung eines Pferdefußes, ist das eine Geschichte, die für diesen Zweck konstruiert wurde? Das wissen wir einfach
nicht. Uns fehlen Überlieferungen.
Uns fehlt der Kontext, genau. Uns fehlt irgendeine Art von Beschreibung, Erwähnung, irgendwas. Also ob dieser Zauberspruch vielleicht gar nicht so alt ist oder gar nicht so germanisch oder ob der am Ende sogar indoeuropäisch antik ist, wie manche schon vermutet haben, das können wir letztlich einfach nicht sagen. Fakt ist, es werden in diesem Zauberspruch germanische Gottheiten angerufen und das ist für eben diesen kontinentalgermanischen Raum sehr, sehr, sehr selten der Fall. Also da gibt es wirklich sehr, sehr wenig Überlieferung zu germanischer Mythologie. Und dass diese Sprüche aber schon irgendwie germanisch sein müssen, also vielleicht ein bisschen älter sind, das kann man vermuten aufgrund eines Stilmittels, das typisch germanisch ist. Und zwar ist das der Stabreim.
Mhm.
Anton, weißt du, was ein Stabreim ist?
Stabreim, ist es nicht der, der am Anfang beginnt? Also,
ganz genau.
Wir kennen ja Reime aus der Literatur, aus Lyrik. Meistens sind ja Reime diejenigen gleiche Laute, die am Ende des Verses, der Zeile sozusagen stehen.
Ja, ja.
Dann gibt es
ein Endreim.
Genau, ein Endreim. Ja. Dann gibt es einen Stabreim. Das ist Gleichheit am Anfang, gleiche Lautlichkeit am Anfang des Verses. Und dann gibt es noch einen Binnenreim, der ist in der Mitte.
Nicht Haus und Maus, sondern Haus und Hund.
Ja.
Das wäre ein Stabreim. Und der Reim, der passiert innerhalb einer Zeile, also innerhalb eines Verses.
Mhm.
Und jede Zeile ist zweigeteilt. Es gibt einen Anvers und einen Abvers.
Mhm.
Und sehr grob gesagt, es gibt da verschiedene Strukturen und verschiedene Formen von Stabreimversen und Stabreimstrophen. Aber sehr grob gesagt, da, wo die Betonung in Anvers und Abvers ist, da sollte auch derselbe Anfangsbuchstabe sein. Ja, also diese Silbe, die Silbe auch im Wort, die Silbe im Satz, die die Betonung trägt, da sollte auch derselbe Anfangslaut sein.
Ah, okay, ja.
Es geht also im Prinzip um Alliterationen von betonten Silben. Und ich habe jetzt mal einen Vers mitgebracht aus eben diesem Merseburger Zauberspruch, dem zweiten, den wir gerade gehört haben.
Mhm.
Und ich betone das jetzt mal ganz, ganz stark. Und dann kannst du ja sagen, was du glaubst, was der Stabreim ist, wo der ist. Ja?
Sehr gerne.
Thu big wall en wodan sohe wola konda.
Genau, das ist wodan und wola, die betont werden. Also wotan und wola ist wohl.
Genau, also das wäre ein Stabreim. Und dann in der nächsten Zeile kann bereits der nächste Stabreim mit einem ganz anderen Laut passieren. Also es ist beim Endreim, der Endreim, der funktioniert ja immer nur im Zusammenspiel mit anderen Zeilen. Der Stabreim, der funktioniert quasi innerhalb einer Zeile, weil die Zeile selbst zweigeteilt ist. Und ja, über Stabreime kann man noch so einiges sagen. Ich will nur kurz sagen, es ist wirklich ein Stilmittel germanischer Dichtung. Es gibt es nicht nur im Althochdeutschen, es gibt es auch in altsächsischer Dichtung, es gibt es auch in altenglischer Dichtung und auch in der altisländischen Edda, aus der wir übrigens all die ganzen Dinge über die nordgermanische Mythologie wissen. Also auch hier wird quasi Mythologie mit Stabreim wiedergegeben. Okay, so viel erstmal zu unserem ersten Zauberspruch, Anton.
Cool, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht.
Hast du Fragen?
Worum geht's im ersten Zauberspruch? Das würde mich jetzt noch interessieren.
Der erste Zauberspruch ist schwierig in der Deutung. Das ist übrigens kein arkanes Geheimwissen. Ihr könnt einfach mal Merseburger Zaubersprüche googeln. Es gibt eine sehr gut geführte Wikipedia-Seite über die Merseburger Zaubersprüche. Und beim ersten Zauberspruch, da geht es darum, dass Gefangene ihren Fesseln entkommen.
Ah, okay.
Nach einer Schlacht. Also es ist eventuell ja ein Zauber, den man in den Wind gesprochen hat. Weiß ich nicht, keine Ahnung, um Gefangene, Freunde, Verwandte etc. zu sich herzubeschwören, die irgendwo waren. Also es ist auch von der Deutung her, ist der erste Merseburger Zauberspruch auf eine gewisse Art und Weise schwieriger wie der zweite. Aber auch der zweite ist nicht so leicht. Okay, also so viel erstmal zu unserem ersten Zauberspruch. Anton, wie fühlt sich dein Bein an? Wirkt die Magie schon?
Ich würde sagen, Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Glied. Es passt alles.
Als ich mir dann so diesen zweiten Merseburger Zauberspruch angeguckt habe, dachte ich mir, ja, wie wirkt denn so ein Zauberspruch eigentlich? Also wie funktioniert der?
Mhm.
Und Anton, ich habe ein bisschen gegraben und ich habe ein paar Dinge gefunden. Also, Zaubersprüche.
Oha.
Wir befinden uns im Bereich der Wortmagie oder auch der Verbalmagie. Verbalmagie finde ich ein super Wort. Und das ist ein Bereich, innerhalb der Magie und in diesem Bereich passiert Magie durch Worte. Und das klingt jetzt vielleicht pseudowissenschaftlich für euch, aber es ist so, es gibt ja Menschen, die glauben an Magie und die praktizieren auch Magie. Und es gibt Menschen, die interessieren sich für andere Menschen und deren Kultur. Und wenn diese Menschen dann zufällig noch WissenschaftlerInnen sind, dann nennt man diese Menschen manchmal EthnologInnen. Also in der Ethnologie, der Lehre von der menschlichen Kultur, da beschäftigt man sich mit Magie, weil eben die Menschen, mit denen sich EthnologInnen beschäftigen, sich mit Magie beschäftigen. Das heißt, es gibt eine ethnologische vergleichende Linse und durch diese Linse gibt es eine Klassifikation von Magie, die eben von Menschen auf dieser Welt praktiziert wird oder einmal praktiziert wurde. Und ein Bereich davon ist die Wortmagie und Zaubersprüche sind Wortmagie.
Okay. Ich würde wahrscheinlich nur noch ergänzen, dass Ethnologie sich nicht ausschließlich mit Magie beschäftigt. Also
Nein. Ethnologie beschäftigt sich ganz allgemein mit menschlicher Kultur, mit der Kultur und zwar Kultur in einem weiten, weiten Sinne. Darunter fällt unter anderem eben auch Magie.
Okay.
Also, Zaubersprüche sind Wortmagie. Aber wie funktioniert Wortmagie? Ein Wort, das weißt du, ein Wort ist ja ein sprachliches Zeichen.
Genau.
Ja, also im Prinzip wie ein Straßenschild, könnte man sagen. Ganz grob gesagt, ne? Also ich weiß, da gibt es Unterschiede, aber im Großen und Ganzen ein Straßenschild. Wir sehen es und wir verknüpfen das mit irgendeinem Sinn, den wir kennen und können dann dem folgen, was dieses Straßenschild mir sagen will. Und jedes sprachliche Zeichen besteht immer aus zwei Dingen, dem Ausdruck und dem Inhalt.
Genau.
Shoutout geht raus an Ferdinand de Saussure, der das für uns vor circa 100 Jahren auf den Punkt gebracht hat.
Danke.
Also der Ausdruck und der Inhalt. Und der Ausdruck ist das, was meint. Also das, was die Bedeutung trägt. Mhm. Wenn wir jetzt bei unserem Straßenschild sind, dann wäre das diese flache Metallscheibe mit irgendeinem bunten Aufdruck drauf und sonst irgendwas. Das wäre der Ausdruck.
Genau.
Im Falle eines Wortes ist das die Lautgestalt oder, wenn wir es schreiben, die Schriftgestalt. Mhm. Bei dem Wort Magie, also grob gesagt, die Kombination der Laute M, A, G, I in dieser Reihenfolge.
Ja.
Magie. Das ist der Ausdruck des Wortes.
Mhm.
Ich habe es gerade ausgedrückt. Ne?
Ja.
Der Inhalt auf der anderen Seite, der ist das, was dieses Wort bedeutet. Also das Gemeinte.
Mhm.
Es gibt das, das meint, das ist der Ausdruck, und das, was gemeint wird, das ist der Inhalt. Im Fall der Magie meint dieses Wort also sowas wie Zauberei, Hexerei, übernatürliches, machtvolles Handeln auf irgendeine Weise. Und jedes sprachliche Merkmal kann man eigentlich ziemlich gut entweder auf die Ausdrucksseite oder auf die Inhaltsseite eines sprachlichen Zeichens stellen.
Ja.
Aber, die Grundannahme der Wortmagie ist diese. Der Ausdruck ist der Inhalt. Das heißt, wenn ich das Wort sage, geschieht das, was das Wort bedeutet.
Okay. Ja.
Nach der Logik der Wortmagie ist es so, wenn ich was Bestimmtes sage oder wenn ich es zum Beispiel in einer bestimmten Sprache sage, dann ist es auch so. Dann wird es geschehen. Und so funktionieren die Zaubersprüche. Es wird gesagt, Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Glied, auf dass sie zusammengefügt seien und dadurch fügen sie sich zusammen. Der Ausdruck ist der Inhalt. Indem ich es sage, passiert es. Und dass das eine Vorstellung ist, die in der vormodernen Gesellschaft oder in vormodernen Gesellschaften in Europa oder allgemein auch in indoeuropäischen Zusammenhängen weit verbreitet ist, zeigt uns eine andere Geschichte, nämlich die Geschichte des Wortes Bär.
Oh.
Denn wenn ich als vormoderner Mensch in meinem kleinen Häuschen Bär sage, dann laufe ich Gefahr, dass
der Bär kommt.
Ein Bär erscheint.
Ja, ja.
Ist ja klar.
Ja.
Ich rufe ihn ja herbei. Ausdruck und Inhalt ist identisch. Ja?
Ja.
Wenn ich Bär sage, kommt ein Bär. Scheiße. Was mache ich also? Ich überlege mir einen Decknamen. Ich umschreibe den Bären nur. Ich sage ab jetzt der Braune.
Ja.
Denn in Mitteleuropa, da gab es vor allem Braunbären. Ne?
Mhm.
Ich sage der Braune. Und so ist es in den germanischen Sprachen passiert. Bär, dieses Wort, bedeutet ursprünglich der Braune. Und das ursprüngliche indoeuropäische Wort für Bär, das ist in den germanischen Sprachen nicht überliefert. Es ist vollkommen untergegangen und in allen germanischen Sprachen ersetzt durch diese Umschreibung der Braune. Der Grund dafür ist
Magie.
Ich frage mal so, willst du dafür verantwortlich sein, dass deine ganze Familie von einem Bär zerfleischt wird, nur weil du Dödel das echte Wort für Bär gesagt hast?
Ja, ja. Also nein, 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 möchte ich nicht. Aber, aber ja, ja, also das ist ja bis heute noch so, dass man sowas sagt dann wie, ach, sag's doch sowas nicht oder so. Man vermeidet Dinge zu sagen, die nicht geschehen sollen. Und natürlich bei Bär und den Menschen, die früher gelebt haben, vor Hunderten von Jahren, das war eine existenzielle Bedrohung, wenn der Bär ins Dorf kam.
Na klar. Übrigens auch wieder Harry Potter, ne? Der, dessen Name nicht genannt werden darf.
Ja, ja, genau, sonst erscheint er.
Same, same, but different, ja? Okay. Übrigens, woher weiß ich das alles? Habe ich mir das alles ausgedacht? Nein, natürlich nicht. Ich habe es aus einem Buch. Und dieses Buch heißt Beschwörungen im Mittelalter und ist von Monika Schulz. Und ey, ich muss jetzt wirklich mal kurz eine Anekdote loswerden, weil ich habe mich, also dieses Buch habe ich gefunden und dann wollte ich es ausleihen in der Bibliothek. Und dann haben die gesagt, ah, das kann man so leider nicht ausleihen. Es ist Teil der Sondersammlung. Da müssen Sie jetzt extra eine Mail schreiben.
Wow.
Es gab gar kein Bestellformular. Das heißt, ich habe extra eine Mail geschrieben, war so, hallo, ich würde gerne dieses Buch ausleihen und so. Und ich habe mich gefühlt wie irgendwie, wie wenn ich jetzt so ein richtig verbotenes Buch ausleihe, wie so in der verbotenen Abteilung in der Bibliothek von Harry Potter oder so. Ich bin dieses Gefühl nicht losgeworden. Und dann auch beim Ausleihen komme ich so hin und sage so, yo, hallo, ich habe ein Buch bestellt, ich würde es gerne ausleihen. Und dann guckt die Frau so in ihren Computer und sagt so, ah, aha. Und war so ganz erstaunt und hat so kurz überlegt, so, okay, was steht in diesem Buch? Beschwörungen im Mittelalter, ich bin so gespannt. Ja, also es war ein ganz normales Forschungsbuch, es ist auch kein geheimes Wissen drin gestanden.
Schön.
Es standen aber viele Heilzauber drinnen und ich war zwischendurch auch krank. Ich habe aber leider keine Beschwörung gegen akute Rhinosinusitis gefunden.
Ach verdammt, Mensch.
Aber Anton, ich habe mich trotzdem mit mittelalterlichen Methoden geheilt. Ich habe nämlich Heilkräuter zu mir genommen.
Aha, okay.
Also zwar in Form einer gepressten Pille, so macht man das ja heutzutage, aber es ist quasi eine mittelalterliche Methode. Heilkräuter gab es damals auch schon.
Mhm.
Okay, also wir wissen jetzt, wie so Zaubersprüche funktionieren, ja? Indem ich etwas sage, passiert es. So ein Zauberspruch hat klassischerweise einen zweiteiligen Aufbau. Man kann nicht einfach sagen, was passiert. Man muss das Ganze schon irgendwie in den Kontext stellen. Das heißt, es gibt eine Historiola davor, am Anfang. Ein Geschichtchen. Ja? Historia ist Latein und bedeutet Geschichte. Historiola bedeutet Geschichtchen. Es ist quasi eine kurze Erzählung, die das, was gleich als nächstes passiert im Zauberspruch, in den Kontext stellt.
Mhm,
ja? Also am Beispiel des Merseburger Zauberspruchs, des zweiten, den wir gerade schon gehört haben, erzähle ich nochmal die Historiola. Fohl und Wodan fuhren in den Wald. Da wurde dem Fohlen des Balders sein Fuß verrenkt. Da beschwor ihn Sintgund und Sunna ihre Schwester. Da beschwor ihn Freya und Folla ihre Schwester. Da beschwor ihn Wodan, so gut er konnte. Also, kleine Geschichte, die den Kontext erzählt. Es geht um Pferd, das hat sich seinen Fuß verrenkt.
Genau.
Ein paar Leute haben es probiert, jetzt kommt Wodan und der hat es drauf. So, kurze Zusammenfassung. Der zweite Teil dieser Zaubersprüche, das ist die Incantatio. Das ist die Beschwörung selber.
Mhm.
Und in der Beschwörung, da wird gesagt, was werden soll. Und zwar immer auch mit einem impliziten, manchmal auch mit einem expliziten Bezug auf die Macht von denen, die in der Historiola angerufen werden. Also, dass das jetzt nicht Thomas und Stefan sind, sondern Vohl und Wodan, das hat den Grund, weil das sind ja mächtige Gottheiten. Und wenn ich will, dass mein Pferd jetzt geheilt wird, dann rufe ich also diese Gottheiten an. Und diese Incantatio, die geht im zweiten Merse Burger Zauberspruch so: Wie Knochenverrenkung, so Blutverrenkung, so Gliederverrenkung, Knochen zu Knochen, Blut zu Blut, Glied zu Glied, auf dass sie zusammengefügt seien.
Sehr schön.
That's where the magic happens.
Das ist die Wortmagie.
Und, lieber Anton, im Prinzip war das meine Einleitung.
Das war alles die Einleitung.
Nein. Aber jetzt sind wir auf einem Stand, wo wir jetzt mal mit Zaubersprüchen arbeiten können, weißt du?
Jetzt können wir uns
mal verschiedene Zaubersprüche angucken.
Okay.
Also, was ich im Rest der Folge mache, ist, euch eine kleine Auswahl von Zaubersprüchen vorzustellen und diese kurz zu besprechen. Ich möchte euch also bewusst ein breites Spektrum vorstellen an Zaubersprüchen und nicht bei jedem einzelnen Zauberspruch in die Tiefe gehen. Das könnte ich auch in einem Podcast gar nicht machen. Zum Beispiel die Merseburger Zaubersprüche, die haben eine beinahe 200-jährige Forschungsgeschichte bereits hinter sich. Jakob Grimm war zum Beispiel mal wieder am Start. Mm. Und das zusammenzufassen, das kann ich hier nicht leisten. Aber vielleicht bringe ich euch ja selber auf den Geschmack, euch mit althochdeutschen Zaubersprüchen und althochdeutscher Literatur zu beschäftigen. Okay, Anton, bist du bereit für den nächsten Zauberspruch?
Ich bin bereit, Jakob.
Im nächsten Zauberspruch, dem Trierer Pferdesegen, da geht's auch um Pferde. Aber, Anton, ich möchte, dass du einmal hinhorchst. Wer sind denn jetzt die übermenschlichen Wesen, auf deren Macht sich bezogen wird? Also wer wird in der Historiola erwähnt und angerufen?
Incantatio contra equorum egritudinem quam nosticimus spurials. Quam Christ endi Sancte Stephan Citheburg Cisalunion, Faruat Sancte Stephanes Ros entfangan. So Christ gebuesta, dem Sancte Stephanes Rosse thus entfangana, so gebuesi ich id mit Christis fulesti these morose, Pater Noster. Vala Christ, thu gewerto, gebuesian thuruch thina gnatha, themorose thus entfangana, atha thus purihalza, so se thu themo Sancte Stephanes Rosse gebuesto si Theoburg Thalunium. Amen.
Okay, also das war, glaube ich, kirchlich. Es ging um Christus, oder?
Es ging um Christus. Also erstmal wieder einen lieben Dank an Lisa Dücker fürs Einsprechen auch dieses Zauberspruchs. Und ich lese wieder die Übersetzung vor. Am Anfang, das war Latein. Mhm. Beschwörung gegen die Krankheit der Pferde, die wir Spurihals nennen.
Mhm.
Und dann geht's los. Es kam Christus und der heilige Stephan in die Stadt Jerusalem. Da wurde das Pferd des heiligen Stephan verfangen.
Mhm.
Wie Christus des heiligen Stephan Pferd heilte, das verfangen war, so heile ich mit der Hilfe Christi dieses Pferd.
Mhm.
Dann steht da im Zauberspruch Pater Noster.
Ja.
Pater Noster, das bedeutet auf Deutsch Vater Unser. Und das ist die Aufforderung, also jetzt an dieser Stelle ein Vater Unser zu sprechen. Dann geht der Zauberspruch weiter. Wenn man also dieses Vater Unser gesprochen hat, geht's weiter. Wohl, Christus, lasse dich herab zu heilen durch deine Gnade dieses Pferd, das verfangen wurde und das Spurihals hat, so wie du das Pferd des heiligen Stephan heiltest in der Stadt Jerusalem. Amen.
Okay, wow.
Also, keine germanischen Gottheiten mehr, sondern auf einmal Christus und der heilige Stephan.
Genau, christliche Gottheiten.
Diese Krankheit Spurrihals meint übrigens wahrscheinlich, wenn das Pferd lahmt, also das Lahmen des Pferdes. Das ist ein Taktfehler beim Gang, den das Pferd macht, weil es versucht, ein Bein zu entlasten, weil das irgendwie wehtut, verletzt ist etc. Das nennt man Lahmen. Und beide diese Zaubersprüche, der zweite Merseburger Zauberspruch und dieser Trierer Pferdesegen, die sind gut miteinander vergleichbar, denn sie haben die gleiche Zielgruppe, nämlich Beine von Pferden.
Mhm.
Wir haben hier in diesem Fall aber keinen Stabreim, wir haben auch keinen Endreim.
Mhm.
Also wir haben auch nicht dieses neue Stilmittel, das sich so nach und nach ausbreitet, sondern das ist einfach ein sogenannter Prosaspruch, also einfach Text ohne poetisches Stilmittel. Und der Text, dieser Zauberspruch, der Trierer Pferdesegen, der ist diesem zweiten Merseburger Zauberspruch sehr ähnlich, inhaltlich, aber er stammt wohl nicht direkt von ihm ab. Also es ist nicht so passiert, dass dieser Trierer Pferdesegen durch Abschreiben und Ändern und Abschreiben und Ändern und Abschreiben und Ändern aus dem zweiten Merseburger Zauberspruch entstanden ist. Sondern es ist wohl eher so, man kannte den irgendwie, dieses Pferdemotiv, dieses Heilmotiv von Pferdefüßen war bekannt und war ja auch kulturgeschichtlich wichtig.
Genau.
Also wenn ein Pferd einen kaputten Fuß hat, dann war in vielen Fällen das Pferd hinüber. Also es war wertlos, weil es konnte nicht mehr laufen.
Richtig.
Ich sage das jetzt aus der Perspektive, aus einer historischen Perspektive. Das ist nicht meine Meinung über Pferde, aber quasi ein Pferd war nur so viel wert wie vier gesunde Füße. Und wenn einer davon kaputt war, dann ist problematisch. Also das ist der Grund, warum es solche Zaubersprüche gibt. In der Hoffnung, dass dieser Fuß heilt.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Auch gut erkennbar, der Text außenrum ist Latein. Aber das Zaubern, nur das hat man doch lieber dann in der Originalsprache gemacht. Also in der Volkssprache. Das ist wahrscheinlich die Sprache, in der die Mönche das auch gehört haben. Bei bäuerlicher Bevölkerung, bei Handwerkern oder sonst irgendwas. Und dieses Zaubern, das wird aber unterstützt eben nicht nur durch Christus und Sankt Stephan, die angerufen werden, sondern auch durch das Vaterunser und das Amen. Also das Vaterunser, das man in der Mitte dieses Zauberspruchs sagen soll, aufsagen soll. Und auch das Amen am Ende, was ja natürlich auch ein Symbol, so Gebetsende ist.
Ja, ja. Ich würde sagen, dass wegen des Vaterunsers an dieser Stelle ja auch irgendwie der Adressat von diesem Wunsch, von dieser Hoffnung, die hier ausgesprochen wird, ja auch erkennbar ist. Nämlich der christliche Gott, während es bei dem Merseburger Zauberspruch für mich jetzt nicht sofort ersichtlich ist, gibt es überhaupt dort einen Adressaten? An wen ist das gerichtet? Also bei wem fordere ich sozusagen das ein, dass mein Pferd keinen Gelenkbruch hat?
Genau, also beim Trierer Pferdesegen, da steht ja extra dabei, da ist so ein Imperativ dabei, Christus, lasse dich herab zu heilen. Und es steht auch dabei, wie du das Pferd vom Stephan geheilt hast, bitte mach das auch hier.
Genau.
Beim zweiten Merseburger Zauberspruch ist das nicht der Fall. Da wird quasi einfach nur Wodan direkt zitiert. Also das, was Wodan damals gesagt hat, das sage ich jetzt.
Okay.
Und dann funktioniert es auch. Aber schon im Hinterkopf mit dem Gedanken, Wodan hilft mir da dabei.
Ja.
Oder diese germanischen Gottheiten, die ich da jetzt alle erwähnt habe, die habe ich jetzt quasi einmal aktiviert. Ich habe ja deren Namen gesagt.
Genau.
Also sind die jetzt in meiner Nähe, die sind jetzt
genau,
da.
Genau, so wie der Bär.
So wie der Bär, ja, genau. Ich finde interessant diesen Übergang. Es heißt auch Pferdesegen, das ist natürlich eine neuzeitliche Benennung, aber es hat schon was Christliches. Und in diesen Zauberspruch, wo wir ja heute sagen würden, das ist was Abergläubisches, das ist wahrscheinlich kein Teil christlicher Tradition, in diesem Zauberspruch soll man auf einmal Vaterunser sagen. Also ein Gebet, und zwar natürlich eins der zentralsten, wenn nicht das zentrale Gebet der Christenheit. Ich finde, also ist jetzt vielleicht ein ketzerischer Gedanke, aber ich finde, Beten und Zaubern sind gar nicht so weit auseinander, Anton. Okay, aber bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, hören wir uns mal den nächsten Zauberspruch an.
Sehr gut.
Und Anton, beim nächsten Zauberspruch, da geht's wieder um Pferde.
Na Mensch.
Auch wieder um ein konkretes Leiden, aha, diesmal aber nicht um Pferdefüße.
Okay.
Die Historiola, wenn man sie überhaupt so nennen kann, ist denkbar kurz. Sie heißt Pronesia. Pronesia, Latein, und bedeutet gegen Würmer.
Oh.
Und das hier ist der althochdeutsche Wurmsegen.
Der Wurmsegen. Okay.
Pronesia. Gang us nessum nio nessi kilinon us fona demo marge in deo adra, fona den adrun in das fleisk, fona demo fleiske in das fell, fona demo felle in dis tulli ter paternosta.
Da war Rhythm dahinter.
Da war Rhythm, ja. Das ist fast schon ein modernes Gedicht.
Auf jeden Fall Metrik vorhanden.
Ja.
Und ich übersetze wieder.
Sehr gerne.
Geh hinaus, Nesso, mit 9 Nesso-Kindern. Von dem Mark in die Adern, von den Adern in das Fleisch, von dem Fleisch in das Fell, von dem Fell in diese Spitze. 3 Vaterunser.
Mhm. 3 Vaterunser muss man jetzt sagen.
Also ich sag mal so, Pferdefuß ist nur ein Vaterunser wert, aber hier die Würmer weg, 3. Da muss man 3 sprechen. Das kostet was.
Okay.
Und ich muss dazu sagen, Pronesia, das ist der althochdeutsche Spruch, es gibt quasi einen Zwillingsspruch, der ist altsächsisch, also das ist quasi, altsächsisch ist der Vorläufer des modernen Plattdeutschen, ist auch deutsch, hat auch nichts mit dem modernen Sachsen zu tun, ist aber ein bisschen eine andere Sprache. Was ist der Unterschied zwischen Sprache und Dialekt? Wissen wir nicht genau, aber heutzutage bewerten wir es als eigene Sprache. Und die Überlieferung ist beinahe gleich. Deswegen habe ich nur den althochdeutschen Spruch hier genommen. Und es gibt hier Imperative, gang us, geh hinaus, geh raus, und 4 parallel konstruierte Zeilen. Also dieses vom Mark in die Adern, von den Adern ins Fleisch, von dem Fleisch und so weiter. Und man setzt das in Bezug zu Pferden, weil Tulli, was hier übersetzt wurde mit in diese Spitze, da glaubt man, dass das vielleicht irgendwas mit Huf zu tun haben könnte. Also vielleicht die Hufspitze oder so.
Ah,
also,
okay.
Dass quasi diese Krankheit von innen nach außen gehen soll. Also vom Mark, dass er in den Knochen ist, in die Adern, dann ins Fleisch, dann aufs Fell und dann auf diese Hufspitze. Und an der Hufspitze kann natürlich die Krankheit nichts mehr machen. Ne? Das ist Sinn und Zweck der Sache. Und der Zauberspruch wird dadurch wieder verstärkt auf eine gewisse Art und Weise, indem 3 Vaterunser gebetet werden. Ich finde lustig, also mir fällt immer auf, es gibt oft diese Wiederholungen. Also wenn nicht Worte wiederholt werden, dann werden so Konstruktionen wiederholt. Also von da nach da, von da nach da. Im 2. Merseburger Zauberspruch, Knochen zu Knochen, Blut zu Blut, Glied zu Glied, auch das ist so eine Wiederholung. Das ist auch so ein Stilmittel, würde ich sagen, von diesen Zaubersprüchen.
Aber einen Reim gab es hier nicht, oder?
Also es gibt auf jeden Fall eine Metrik, es ist auf irgendeine Art und Weise ein Gedicht. Einen Endreim gibt es nicht. Ob Stabreim vorhanden ist, bin ich mir gerade nicht sicher. Mit einem ungeübten Auge würde ich jetzt sagen, ja. Habe ich aber in der Vorbereitung jetzt nirgendwo gelesen. Kann aber auch gut sein, dass das einfach nicht erwähnt wurde, weil das ist ja dann so offensichtlich, da ist das klar.
Okay.
Anton, in unserem nächsten Zauberspruch, da geht's jetzt endlich mal um andere Tiere. Es geht nicht um Pferde, nicht um Würmer.
Sehr gut.
Aber ich dachte mir, ich sag dir lieber nicht, um welche Tiere es geht, und du rätst einfach mal.
Oh, sehr gerne.
Und du rätst, um welche Tiere es geht, und du rätst, wer angesprochen wird. Also auf welche höhere Macht wird sich hier berufen. Gerade beim Wurmsegen war ja gar nichts dabei gestanden. Da gab es ja gar keine höhere Macht.
Ja, genau, genau.
Hier gibt es jetzt wieder eine Autoritätsperson oder mehrere sogar, die angesprochen werden.
Kirst, imbi ist Hutze. Nu fliegt du Fihuminas Hera. Fridu frono in Godes Mund. Heim, sie kommen e gesund. Sitzi, sitzi, Bina, in Boot dir Sancta Maria. Hurlob nie habe du, sie holze nie flug du. Noch du mir nen drinnest, noch du mir nen twinnest. Sitzi, filu stilu, wirki Godes Willon.
Stilo, Vilon, Sancta Maria.
Ja, Sancta Maria, sehr gut.
Oh, ich bin mir echt unsicher, aber es geht nicht um Bienen, oder?
Doch, es
tatsächlich.
Geht um Bienen.
Oh mein Gott, Wahnsinn.
Was wir gerade gehört haben, ist der Lorscher Bienensegen.
Ah.
Und ich übersetze ihn wieder. Christus, der Schwarm ist heraus. Nun flieg du, mein Tier, herbei. Im Frieden des Herrn und mit dem Schutz Gottes komm gesund heim. Setz dich, Biene. Mhm. Das gebietet dir die heilige Maria. Erlaubnis hast du keine. In den Wald flieg nicht du. Weder entrinnst du mir, noch entweichst du mir. Sitz ganz still. Führe Gottes Willen aus.
Ah, okay. Ja, passt, ne? Natürlich wiederum Bienen, wichtige Nahrungsquelle im Mittelalter für den Honig.
Der Honig, auch das Wachs für die Kirchenkerzen.
Stimmt, genau.
Beinahe noch wichtiger als der Honig, würde ich sagen. Mhm. Ohne Kerzen kein Gottesdienst.
Kein Licht.
Aber auch interessant ist, die Bienen, die werden hier so ein bisschen als kollektiv betrachtet. Also es geht hier nicht um die eine Biene, die sitzen soll, sondern es geht hier um einen Schwarm. Also der ganze Schwarm ist irgendwie entflohen.
Mhm.
Wahrscheinlich, der Schwarm folgt ja immer der Königin, wahrscheinlich, weil die Königin irgendwie weggeflogen ist. Müsste man mal bei Imkerinnen und Imker nachfragen. Weiß ich jetzt leider nicht. Aber der ist auf einmal weg und darum geht's. Mhm. Ja? Also der Schwarm ist heraus und er soll wieder eingefangen werden.
Mhm. Cool.
In diesem Zauberspruch, da wird also Christus und die heilige Maria angerufen, also wieder christianisiert quasi. Und auch stilistisch zeigt sich quasi der Übergang von diesem Germanischen hin zu vielleicht eher was christlich-lateinischem, weil wir haben am Anfang noch zwei stabreimende Kurzzeilen und ab dann haben wir aber Endreim.
Mhm.
Also wir haben Kirst imbi ist Huse, nu fliegt du Wichaminas Hera.
Mhm.
Und dann haben wir, ich lese nur noch das Ende vor, dann haben wir Endreim. Mund gesund, Bina, Maria, du, nindrinest, nintwinest, stilo, willon. Hier ist also gut sichtbar dieser Übergang. Wir haben hier eine Lösung von der ursprünglichen germanischen Dichtung, die wir in einer noch, sag ich mal, reineren Form in dem zweiten Merseburger Zauberspruch hören können. Und wir haben allgemein bei diesen Zaubersprüchen so eine christliche Neuorientierung.
Ja, ja.
Und ich finde interessant, es ist vollkommen egal, ob dieser Zauberspruch jetzt heidnische Gottheiten oder christliche Autoritäten anspricht, der Zweck der Sprüche, der bleibt ja prinzipiell gleich. Also, mein Pferd hat einen kaputten Fuß, also sage ich so einen Spruch. Und es ist egal, ob ich da Wodan anrufe oder den heiligen Stefan. Ich will, dass der Fuß heil ist. Es wird quasi eigentlich nur das Personal ausgetauscht.
Ja.
Das finde ich irgendwie interessant. Es gibt diese Zaubersprüche in der Bevölkerung und da wird einfach nach und nach das Personal ausgetauscht einfach, christlich gemacht.
Ja, an den Glaubensmainstream der Gesellschaft halt. Also warum sollte ich ja einen Zauberspruch sprechen, ohne dass ich mich an die Person wende, an die ich tagtäglich glaube?
Ja, das ist der eine Grund. Und natürlich, weil man sich an irgendwelche germanischen Personen einfach nicht mehr so erinnert hat ab einem bestimmten Zeitpunkt. Lieber Anton, das war meine kleine Einführung ins Zaubern, in die Magie des Althochdeutschen und in vor allem die althochdeutschen Zaubersprüche.
Oh ja, yes, eine magische Reise in die Welt der Zaubersprüche. danke dir, Jakob. Danke, danke, danke für diesen großartigen Exkurs. Ich habe sehr viel gelernt. Und ich habe noch einen Gedanken, den ich gerne loswerden möchte. Und am Ende noch einen kleinen Zusatz zu einem Punkt. Und zwar als erstes fand ich einfach diese Verbindung von der Wortzauberei, von Wortmagie so spannend zwischen Ausdruck und Inhalt. Weil, ne, also in der Pragmatik geht man ja auch davon aus, so im weitesten Sinne, dass man mit Sprache handelt. Also wenn ich etwas sage, dann findet damit eine Handlung statt. Und die ist mal offensichtlicher, mal weniger offensichtlich. Wenn ich dich frage, kannst du mir das Salz reichen, dann ist es auch eine Handlung, die ich damit vollziehe, weil ich ja das Salz dann gereicht bekommen möchte. Ist eine Aufforderung.
Ja. Ja.
Aber hier ist ja die Verbindung von dem Ausdruck und dem Inhalt ja schon fast zusammenfallend, weil hier fast schon auf eine direkte Art und Weise mit dem Ausdruck eines Wortes dann sofort ein Inhalt herbeigezaubert wird, sozusagen unmittelbar, ohne dass ein Zwischenschritt notwendig ist, dass irgendwer diese Intention, die ich erstmal ausdrücke, ja versteht, sondern durch das Sprechen passiert es, weil der Gott ist ja immer da, zum Beispiel, wenn ich mich an den richte. Und das ist spannend, das ist eine interessante theoretische Richtung.
Was ich auch interessant finde, ist, dass das heutzutage ja in einem ganz kleinen, begrenzten Rahmen auch funktioniert. Es gibt ja Dinge, die passieren in der Welt nur dadurch, dass ich sie ausspreche.
Absolut.
Das sind immer die Dinge, die mit hiermit eingeleitet werden. Also hiermit bewerbe ich mich, hiermit erkläre ich euch für verheiratet, hiermit verurteile ich dich. Also all diese Dinge, heutzutage dürfen das natürlich nur bestimmte Amtspersonen machen. Also die Macht der Worte ist gebannt. Ja. Aber wenn die das sagen, dann ist das so, ne? Also das und das weist zurück darauf, heute wird das natürlich alles protokolliert, man muss auch nochmal unterschreiben und sonst irgendwas. Aber das weist zurück darauf, dass das früher mündlich passiert ist. Also Gerichtsverhandlungen waren mündlich. Eine Hochzeit war mündlich. Da gab es keine Eheurkunde, ne? Und da sind wir wieder bei den Zaubersprüchen, ja? Nur dass, wenn ich verurteile oder zu Eheleuten erkläre oder mich bewerbe, da verändere ich natürlich die physikalische Welt nicht.
Ja.
Da passiert nichts in der Welt. Da passiert nur was Soziales oder was Kulturelles. Bei diesen Zaubersprüchen, da verändert sich gedachtermaßen zumindest etwas in der physikalischen Welt. Und das wissen wir dank dem Naturalismus. Das geht nicht.
Schön. Ja, und der zweite Zusatz, den ich dir noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber höchst spannend, wir haben über den tabuisierten Bären gesprochen, den man ja nicht erwähnen durfte und deswegen ist das germanische Wort für den Bären ja ausgestorben und der Bär, der Braune, hat sich ja dann etabliert.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein Phänomen, das gibt's auch in slawischen Sprachen.
Ja, ja.
Im slawischen Raum hat sich eine andere Beschreibung für den Bären etabliert. Nicht der Braune, sondern das ist der Honigesser. Und zum Beispiel im Russischen ist Honig Mörd und der Esser, der Stamm des Verbs ist Jet. Und deswegen ist es dann Medved entstanden daraus. Also der Honigesser. Der Bär war im Kulturraum des Mittelalters und früher ja auch extrem wichtig. Also es war eine riesige Gefahr. Und deswegen hat sich die Tabuisierung des Ursprungswortes der Bär in verschiedenen Kulturkreisen durchgesetzt.
Ja, ganz genau. Also diese Tabuisierung von diesem Bärwort, die ist nicht im Mittelalter passiert, sondern viel, viel früher. Ein Jahrtausend, zwei, drei Jahrtausende vor Christus. Es ist lustig, dass zwei indoeuropäische Sprachzweige dieses Wort ersetzen, das eben im Lateinischen Ursus noch erhalten ist, auch im Griechischen Arktos. Die haben sich da erhalten, aber im Germanischen und in den slawischen Sprachen nicht, und zwar unabhängig voneinander, denn sie wurden eben durch verschiedene Worte ersetzt. Also einmal durch der Braune und einmal durch der Honigfresser.
Dann würde ich an dieser Stelle sagen, Ide, Ede, Ada, das waren die Sprachpader.
Hast du dir jetzt mit ChatGPT schnell einen Zauberspruch gemacht oder wie?
Nee, das war alles Köpfchen hier. Danke dir, Jakob, für diesen großartigen Exkurs in die zauberhafte Welt der Zaubersprüche. Und ich würde sagen, dann beenden wir diese Folge. Wie immer heißt es, schreibt uns per E-Mail, schreibt uns in den Kommentarspalten der Podcast-Programme eurer Wahl und hinterlasst gerne Bewertungen auf diesem Podcast-Programm. Entweder durch Sterne, durch Daumen nach oben oder durch Herzen. Wir nehmen alles.
Yes, so ist es.
Ansonsten sind wir auch auf Instagram erreichbar. Schreibt uns da auch gerne eine Direct Message oder kommentiert auch da unter unsere Beiträge. Wir freuen uns. Und somit sind wir am Ende angekommen und wir hören uns in 2 Wochen.
Ganz so ist es. Ganz am Ende möchte ich noch ein riesiges Dankeschön an Lisa Dücker fürs Einsprechen der Zaubersprüche aussprechen. Lisa, hiermit danke ich dir. Ich habe gezaubert. Und liebe Leute, klickt auf ihren Blog, er ist sehr gut.
Zustimmung. Vielen Dank auch von mir. Danke dir, Lisa. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüssi.
Bei mir ist Schwarztee mit Milch heute.
Junge, hast du noch was vor heute Nacht?
Ich trinke das immer vorm Schlafengehen. Und hinterlasst, warte mal. Abracadabra, ich habe mich voll geklärt. Warte mal.
Aber Recherche war zeitraubend. Also nee, nicht zeitraubend, ist falsch. Ich hätte, glaube ich, an einem zu früheren Zeitpunkten schon abbrechen können. Aber es war geil. Thema war leider gut. Thema war leider gut. Das heißt, ich musste weiterlesen, ist ja klar. Okay. Warte mal. Vohl und Wodan ritten, nee, wow. Wie Christus das heiligen Pferd, und wenn einer das eins auf ein, wow. Lustigerweise haben sich, nee, kann man eigentlich so nicht sagen, forget it.
Ich habe nichts gehört, absolut gar nichts. Das Kommentar, der Kommentar.
Der, das, ist wurscht.
Warte mal, ich mach's nochmal, so peinlich ist es ja. Dir wieder gespannt und gebannt an den Ohren hänge und deinem neuen großartigen Thema zuhöre. Nee, ich hänge an deinen Lippen.
Bitte häng dich nicht an meine Ohren.
Schön.